SWR Kultur Hörbuch
Xerox Roman von Fien Feldmann Folge 16 Es liest Maria Wördemann.
Irgendjemand hat sich mal mit einer Matroschka-Puppe verglichen. Ich bin die ganze Reihe. Aber bin ich dann jetzt die Größte? Ist über mein Inneres immer eine neue Puppe gewachsen? Oder bin ich die Kleinste und wurde immer eine Holzschicht abgeschabt? Ich bin, glaube ich, noch zu jung, um so nah an meinem Kern zu leben. Aber trotzdem, ich habe mich verändert. Früher traute ich mich Dinge, heute entwickle ich nur noch Ängste. Hat das mit dem Älterwerden zu tun? Kriege ich mit dem Alter Höhenangst, weil ich mir nun einmal der Möglichkeit bewusst werde, dass ich sterben könnte? Vielleicht erkennt man endlich die physikalische Wirklichkeit, kommt zu dem Schluss, ich könnte tatsächlich von diesem Felsen stürzen, ich kann ausrutschen, ich bin nicht unsterblich. Vielleicht ist das gar keine Angst, sondern Realitätssinn. Ängstlicher möchte ich nicht werden, realistischer schon. Am nächsten Morgen, ich liege noch im Bett, erscheinen meine Kollegen auf meiner Netzhaut. Sie stehen dort in einer Gruppe, wie auf einem Mannschaftsfoto. Aneinander gedrängt starren sie mich an. Ihre Gesichter sehe ich nicht, ihre Körper, Kleidung oder individuelle Einzelheiten auch nicht. Ich kann nicht erkennen, welche meiner Kollegen es genau sind. Sie haben keine spezifischen Persönlichkeitsmerkmale. Sie starren mich an, stehen mehr oder weniger still, blinzeln nur, ab und zu hebt jemand kurz eine Augenbraue. Die Gruppe ist homogen und dient nur einem Zweck, mich aufmerksam zu beobachten. Mich beschleicht die angstvolle Erkenntnis, dass sie ab jetzt bei allem, was ich tue, zusehen werden. Wenn ich Essen zubereite, wenn ich die Straße entlang laufe, wenn ich in den Supermarkt gehe, wenn ich auf der Couch liege. Sie werden mir über die Schulter schielen. Sie enthalten sich eines direkten Kommentars. Es werden keine Berichte über meine Entscheidungen oder mein Verhalten verfasst werden, doch ich fühle ihren stechenden Blick. Dinge, die ich nur tue, wenn ich ganz allein bin, werde ich nicht mehr tun. Oh Gott, ich werde mich pausenlos schämen. Ich werde mich am laufenden Band entschuldigen. Ich werde zu einer Fata Morgana laut Entschuldigung sagen müssen. Sie stehen da bloß. Eigentlich ein bisschen scharfartig. Doch wenn ich kurz nicht aufpasse, tuscheln sie über mich. Als mein Wecker zum zweiten Mal klingelt, versuche ich, dieses Hirngespinst abzuschütteln. Ich steige vorsichtig von meiner Empore und erst in dem Moment, in dem meine Füße den Boden berühren, geht mir auf. Ich arbeite ja gar nicht mehr. Ich wurde entlassen. Stimmt. Meine Kollegen sind nicht mehr meine Kollegen. Sie sind nur eine Wahnvorstellung gewesen. Mehr nicht. Ein Schatten, der im Laufe des Tages verblassen wird, bis das Licht von allen Seiten kommt. An meiner kleinen Arbeitsplatte mache ich mir Kaffee in meiner Cafetière. Ich werfe einen Blick aus dem Fenster, auf den großen Parkplatz, auf dem die Autos sich in der Sonne aufheizen. Beim Sperrmüll am Gehwegrand stehen einige Gegenstände. Möbel? Ein paar kleinere Dinge. Vielleicht ein Gerät da rechts? Von hier aus kann ich es nicht gut erkennen. Es wäre komisch, wenn er dabei stünde. Wie hätte er da hinkommen sollen? Und doch gehe ich kurz nachsehen. Es ist still auf der Straße. Es ist noch früh. Als ich beim Sperrmüll ankomme, sehe ich, dass er dort nicht steht. Ein Furnierschränkchen, zwei Kissen ohne Bezug, Holzplatten, ein Metallständer, der vielleicht irgendwann einmal zu einer Lampe gehört hat, ein alter PC, eine Schachtel, auf der ein Stabmixer abgebildet ist und die sich als leer erweist, ein Stuhl mit verschlissenem Bezug. Ich bin enttäuscht, erleichtert, und eigentlich wusste ich es schon. Zum Glück, denke ich. Zum Glück ist das hier nicht seine letzte Ruhestätte. Was nun? Womit verbringe ich jetzt meine Zeit? Ich träume von einem anderen Leben. Ich könnte irgendetwas lernen. Biochemie. Schreinern. Ich bin noch jung. Ich habe Zeit. Alles ist möglich. Ich kann üben, bis ich etwas Neues beherrsche. Ich träume von einem Leben als Matrose auf einem Schiff. Der Rest der Besatzung und ich schippern mit unserem Holzboot zwischen den Kykladen herum, machen jahrelange Turns, wie Odysseus damals. Sirenen singen, doch wir hören sie nicht. Unsere Segel bauschen sich, während wir Kurs nach Osten aufnehmen, der orangen Morgensonne entgegen. Ich denke über ein Leben als Ingenieurin nach. Aus einer Idee, einer Zeichnung entsteht eine Brücke. Eine Brücke, wo vorher eine Grenze aus Wasser war. Die Konstruktion wächst an der Skyline empor. Funkelnder roter Stahl hebt sich scharf vom hellblauen Himmel ab. Und Menschen machen genau in diesem Moment ein Foto davon. Ich werde Pflegerin. Frühmorgens mache ich mich auf den Weg, um meine Klienten zu wecken. Ich schalte das Radio an, die Nachrichten, klassische Musik, die beruhigende Stimme des Moderators. Ich helfe ihnen mit den Strümpfen, ich mache einen Scherz. Ich kenne sie und sie kennen mich. Ich lerne Holz zu bearbeiten, Berechnungen anzustellen, Steckdosen einzubauen. Ich lerne die Codes für Obst und Gemüse auswendig. Ich lerne, eine Forelle zuzubereiten. Glas zu blasen. Im richtigen Moment genau das Richtige zu tun. Ich lerne, die Weingeräusche von Babys auseinanderzuhalten. Ich plane an einem großen Tisch, auf dem eine Weltkarte ausgerollt ist, die beste Route. Meinen Drucker vermisse ich immer noch. Unsere Gespräche, eingebildet oder nicht. Ich kann die Vorstellung, dass ich ihn vielleicht nie wiedersehen werde, nicht hinnehmen. Was hätte ich tun können? Hätte ich seinerzeit doch lieber ihn stehlen sollen, statt des Pakets? Nicht, dass ich das nicht gewollt hätte. Ich habe einfach die praktische Umsetzbarkeit nicht gesehen. Er wird doch wohl noch irgendwo sein. Er wird doch nicht zerstört worden sein, auseinandergenommen. Vielleicht könnte ich, wenn er auseinandergenommen wurde, beim Wertstoffhof nachforschen, ob seine Einzelteile irgendwo anders verarbeitet wurden, und diese erwerben. Die Gegenstände, in denen ein Teil von ihm verbaut ist, wie Spenderorgane bei einem Menschen. Mittags gehe ich zu einem Zeitarbeitsbüro. Je mehr ich mich dem historischen Stadtzentrum nähere, desto farbiger werden die Häuser, Autos und Bäume. Ja, in der Innenstadt scheint die Sonne am hellsten. Ich gehe an zwei Touristen vorbei, die sich so laut unterhalten, als sprächen sie nicht nur miteinander, sondern wollten den Rest der Welt mit einbeziehen. Sie sehen sich langsam um, an den schmalen Häusern empor, die die Gracht säumen. »The brick use is really wonderful«, sagt der eine. »It really is«, sagt der andere. Sie sehen sich die Backsteinmauer genauer an. Dann gehen sie weiter, im Zickzack über die Straße. »I wish we had more time here«. Der eine wühlt in seiner großen Tasche auf der Suche nach seinem Fotoapparat. Als er ihn gefunden hat, stellt er sich mitten auf die Straße, ohne sich um den Verkehr zu scheren. Er macht ein paar Schritte rückwärts und die Kamera klickt. »Beautiful«, sagt er. Was er wohl mit den Fotos macht? Wo werden sie landen? In einem Album? Im Internet? Beim Wikipedia-Eintrag zu Backstein? Ich bin neidisch. Könnte ich bloß auch so bewundernd über Mauerwerk sprechen? Das Fenster des Zeitarbeitsbüros ist schmutzig. Das Sonnenlicht scheint auf die Fingerabdrücke an der innen staubigen Scheibe. Ich sehe mir die gerahmten Stellenanzeigen an. Bei den meisten Berufsbezeichnungen weiß ich nicht einmal, was sie bedeuten. Nur die Stellenausschreibungen für Kundendienstmitarbeiter verstehe ich. Doch lieber würde ich Orderpicker werden, was auch immer das ist, oder Process Operator Fünfschichtsystem. Als ich das Büro betrete, klingelt ein Glöckchen. Auf dem Boden schräg verlegtes Laminat, am hinteren Ende ein grauer Tisch, an der Wand sind drei graue Sitze befestigt. Ich setze mich. Sehr lange Zeit passiert nichts. Ich würde gerne kurz aufstehen, um mir ein Bild an der Wand anzusehen, doch es hängt kein Bild an der Wand. Als ich gerade gehen will und die Türklinke ergreife, höre ich hinter mir ein Hüsteln. Ich drehe mich um und eine Frau hat sich hinter dem Tisch materialisiert. Die Frau am Schalter des Zeitarbeitsbüros ist weniger freundlich, als man von einer Frau am Schalter eines Zeitarbeitsbüros erwarten würde. »Haben Sie Papiere dabei, um sich auszuweisen?« Einen Pass? Ja, habe ich. Aber nicht dabei. Ich wollte mich nur kurz informieren. Wussten Sie, dass man sich innerhalb der Grenzen dieses Landes jederzeit mit Hilfe persönlicher Papiere ausweisen können muss? Haben Sie eine Wohnung? Meinen Sie, ob mir eine gehört? Nein. Ich wohne natürlich irgendwo. Ich meine, ich habe einen Wohnsitz, das schon. Zu diesem Job bieten die Arbeitgeber eine Unterkunft an. Haben Sie etwas gegen Saisonarbeit? Naja, an sich nicht. Sprechen Sie Englisch? Wäre es ein Hinderungsgrund, wenn Sie die Unterkunft teilen müssten? Irgendwo in meinem Rückgrat wird kurzfristig ein Nerv abgeklemmt. Für welche Periode suchen Sie eine Stelle? Arbeiten Sie gerne mit den Händen? Die Hochsaison für diese Art Arbeit ist September. Sollten Sie in diesem Zeitraum verfügbar sein, können Sie sich mit diesem Formular anmelden. Ich habe mal irgendwo gelesen, erinnere ich mich auf einmal, dass die Gewächshäuser im Westen so viel künstliches Licht abgeben, dass die Tiere in ihrer Umgebung völlig durcheinander kommen. Ein Hahn weiß nicht mehr, wann die Sonne aufgeht. Vögel ziehen nicht mehr in den Süden. Sie kreisen bis zur völligen Erschöpfung um die hellste Lichtquelle. Dann stürzen sie ab. Die Frau vom Zeitarbeitsbüro schiebt mir eine schmuddelige A4-Seite hin, auf die schon jemand ein Geburtsdatum gekritzelt hat. Sonst nichts. Da ist schon ein Geburtsdatum eingetragen, sage ich. Oh, das bringt die Frau aus dem Konzept. Ich hole Ihnen ein neues Formular. Sie verschwindet durch eine dezente Tür in der grauen Wand hinter dem Tisch. Ich stürze aus dem Zeitarbeitsbüro. Ein Glück, die Welt ist noch da. Und ich lebe in ihr. Wer weiß, vielleicht mache ich, wenn mein Gehalt aufgebraucht ist, einfach nichts. Darauf wird heutzutage herabgesehen. Dabei kann Nichtstun auch sehr schön sein. Ich würde nichts tun. Ich bräuchte nichts, kein Geld. Darüber würde ich mir keine Sorgen mehr machen. Ich wäre Mensch und mehr nicht. Ich würde so leben wie Diogenes in seiner Tonne. Auf dem Nachhauseweg durchflutet mich ein neues Gefühl. Heftig, aber ungreifbar. Schon wieder verflogen, bevor ich mir seiner so richtig bewusst bin. Was war das? Womit ist es vergleichbar? Vielleicht mit dem Duft des ersten Frühlingstages nach einem regnerischen Winter. Mit dem Aussteigen aus einem Zug in einem fremden Land mit leuchtend grünen Hügeln und niedrigen Steinhäusern. Mit einer Bergwanderung auf einem felsigen Pfad, auf dem man jeden Schritt gut abwägen muss, bis man sich nach einer Weile daran gewöhnt. Dann springt man von Stein zu Stein und klettert mühelos über einen großen Felsen. Um einen herum ist es still. Der Wind rauscht leise in den niedrigen Sträuchern. In der Ferne zieht eine Schwalbe am Himmel langsam Kreise. Man weiß, dass in dieser Gegend Wölfe leben. Man hat schon mal einen gesehen, in dem verwilderten Garten des großen alten Hauses am Fuß des Berges. Man stand an der Tür. Der hellgraue Wolf trottete gelassen am Haus vorbei in der kühlen Morgendämmerung. Man hatte keine Angst. Glück. Das ist es. Eine kleine Kugel auf einer Roulette-Scheibe, die auf deiner Farbe liegen bleibt. Strategie oder Plan sind dafür nicht nötig. Es ist das einfachste Spiel im Casino. Man braucht dafür nichts zu können. Der eine hat Glück, der andere Pech. Die Trauben für ein Glas Wein auf der sonnigen Terrasse wurden von Menschen aus Brasilien oder Indien geerntet, von denen niemand weiß, wo sie wohnen. Glück. Wir müssen der Vorsehung, welcher der griechischen Götter ist hier zuständig, die für unsere Lebensqualität verantwortlich ist, dankbar sein. Wir sollten diesem Gott Opfer bringen. Nektar und Ambrosia oder was essen die nochmal? Oder in Ermangelung bunter Blumen süßen Honig, Rosmarinzweige, Weihwasser aus Lourdes. Hades ist übrigens der zuständige Gott, mit dem Füllhorn, dem Gold und Silber und dem Wohlstand. Das habe ich im Internet recherchiert. Hades ist auch der von der Unterwelt. Ich fand heraus, dass sein anderer Name Pluto ist, vom griechischen Wort für Reichtum, Plutos. Der entfernteste und kleinste Planet, nicht einmal mehr Planet, einfach nur ein Felsbrocken, ist nach ihm benannt. Das war damals reiner Zufall. Der Name Pluto verwies nicht auf den Gott des Reichtums, verwies nicht auf die Fülle der Glücksgefühle, die man wahrscheinlich empfindet, wenn man die Existenz eines noch unbeschriebenen Planeten bewiesen hat. Man stelle sich den Verlust, die Trauer vor, wenn diese Klassifizierung Planet zurückgenommen wird. Plutos Name war auch kein Verweis auf das Totenreich, kein Verweis auf die düstere Unterwelt, auf die dunkelste Ecke unseres Sonnensystems, am weitesten vom grellen Sonnenlicht entfernt. Ein 12-jähriges Mädchen aus England dachte sich für den noch zu benennenden Planeten den Namen Pluto aus und bekam dafür 5 Pfund. Das klingt wenig, war damals jedoch viel. Es war reiner Zufall. Es gibt einen Anfang, denke ich. Man muss ihn nur finden, wie die zarte Linie, die sich auf der Rolle Klebeband abzeichnet. Ich werde mich mit etwas Neuem beschäftigen. Was genau? Das wird sich mir irgendwann offenbaren. Damit meine ich übrigens nicht, nochmal von vorn anfangen. Das gibt es nicht. Aber das ist auch nicht nötig. Es geht ums Anfangen. Das von Pluto und der Unterwelt kommt übrigens aus der echten griechischen Mythologie. Der Mythologie, von der Menschen Sprichwörter abgeleitet haben, Firmennamen, Namen von Sportteams. Der Mythologie, über die Kinderbücher geschrieben wurden, die ich nie gelesen habe. Eingangs habe ich mir einfach etwas ausgedacht. Die Geschichte von diesem kreiselnden, nervösen Geist, den Dorfbewohnern und dem Vulkan. Einfach so, zum Spaß. Für mein Privatvergnügen und das meines Zuhörers. Mir ist schon klar, dass es einem selten gedankt wird, wenn man sich etwas total aus den Fingern saugt. Wenn jemand eine völlig beliebige Fantasiegeschichte zum Besten gibt, ist es für das Publikum, als höre es dem Gelalle eines Betrunkenen zu. Man nickt höflich und denkt sich seinen Teil. Abends gehe ich in die Billardhalle. Dort sitze ich den ganzen Abend an der Bar. Meine beste Freundin arbeitet. Die verstreichenden Stunden sind leer. Ich habe heute Abend nichts vor. Morgen nicht, den Rest der Woche, des Monats, des Jahres, nichts. Ich kann tun, was ich möchte. Meine Zukunft erstreckt sich vor mir wie eine Ebene. Was bleibt von meinem Leben übrig, jetzt, wo ich keinen Job mehr habe? Als die letzte Runde vorbei ist und alle die Halle verlassen, stellen meine beste Freundin und ich die Barhocker auf den Tresen, damit die Reinigungsleute nachher den Boden wischen können. Ich gehe durch die dunklen, leeren Straßen nach Hause. Der Mond hängt am Himmel, wie eine zusätzliche Straßenlaterne. Ein einsamer Vogel zwitschert. Vielleicht ist es schon fast morgen. Ich kann mir jetzt schon nicht mehr vorstellen, dass ich gestern noch davon ausging, einen Job zu haben. Es fühlt sich so an, als sei das Jahrhunderte her. Ich brauche jetzt nie mehr auf einem Geburtstag oder Klassentreffen zu sagen, dass ich im Kundendienst arbeite. Ich brauche nie mehr zu sagen, dass ich Briefe ausdrucke. Aber gut, ich gehe selten zu Geburtstagsfeiern und nie zu Klassentreffen. Macht es da eigentlich einen Unterschied, dass ich das nie mehr zu sagen brauche? Wann weiß man, ob etwas einen Unterschied macht? Oft erst Jahre später. Ich hätte gerne eine andere Antwort in der Hinterhand, aber ich weiß nicht, welche das sein könnte. Und was machst du? Fragen die fremden Leute dann wie früher. Ich laufe durch die nächtliche Stadt, würde ich dann sagen. Ich laufe durch die nächtliche Stadt und führe in Gedanken dieses Gespräch. Am nächsten Tag klingelt es. Ich schrecke hoch. Es ist der Straßenkehrer. Ich hab was für dich. Er hatte ihn um die Ecke vom Büro stehen sehen, bei den Containern, und gemeint, ihn zu erkennen. Er wusste noch ganz genau, was ich ihm über ihn erzählt hatte. Er hatte ihn hinten in seinen Wagen gestellt. Das fand niemand ungewöhnlich. Natürlich, denn ein Straßenkehrer kann alles Mögliche hinten in seinen Wagen stellen. Darüber wundert sich keiner. Willst du mal schauen, ob er es ist? Ich folge ihm. Wir stehen zusammen im Aufzug. Die eine Seite des Lifts ist verspiegelt. Über diesen Spiegel mustere ich den Straßenkehrer. Er lehnt an der Aufzugswand neben den Knöpfen. Er hat EG gedrückt. Ich sehe ihn an, dann mich. Sein Sicherheitsanzug steht in krassem Kontrast zum silbergrauen Lift. Er sieht im Spiegel mich an und den Aufzug, aber nicht sich selbst. Ich weiß eigentlich nicht, ob ich schon mal jemandem begegnet bin, der in einen Spiegel schaut und sich selbst nicht ansieht. Wir gehen zur Tür hinaus zu seinem Wagen. Wenn er es ist, bin ich erleichtert. Und wenn nicht, dann weiß ich auch nicht. Ich werfe einen Blick in den silberfarbenen Laderaum. Es ist, wie wenn man an einem wuseligen Bahnhof seinen Vater entdeckt, den man selten sieht. Man erblickt einen kleinen alten Mann, der sich langsam und steif fortbewegt und einen verschlissenen Rucksack trägt. Die schnellen Menschen in der großen Bahnhofshalle überholen ihn mit großen Schritten, drängeln sich an ihm vorbei. Er merkt es nicht. Er hat genug damit zu tun, sich seinen Weg zu bahnen und sein Gleichgewicht zu halten. All das erfasst man im Bruchteil einer Sekunde. Erst nach diesem kurzen Augenblick erkennt man in dem alten Mann den eigenen Vater. Der Vater. Oh, was ist der alt geworden? Oh, was ist der klein? Dass die Zeit vergeht, weiß man zwar, dass Menschen altern, Babys wachsen, aus einem Welpen ein Hund wird, aus einem Samen eine Pflanze. Doch zwischen dem Wissen aus der Entfernung und der wahren Erkenntnis, dass auch der eigene Vater, wenn man Glück hat, ein alter Mann wird, dazwischen liegt eine Distanz, die so klein wie immens ist. Die Maschine auf der Ladefläche dieses kleinen Straßenreinigungsfahrzeugs erscheint mir verändert, geschrumpft. Ein Mensch in einem Krankenhausbett. Ich kann mir kaum vorstellen, dass er noch funktioniert. Zu dem kleinen Büro passte sein Format. Man maß ihn im Verhältnis zu den anderen Gegenständen im Raum. Neben dem Straßenreinigungswagen, auf der Grünfläche vor meinem Haus, steht eine einzelne Eiche, Mittelpunkt eines Baumkults. Verglichen mit dieser Eiche ist das Gerät unbedeutend und unflexibel. Ein Haufen billiger Kunststoff. Ich kümmere mich natürlich um ihn, denn ich bin loyal und er hat nichts falsch gemacht. Er kann für all das auch nichts. Der Straßenkehrer hebt den Drucker vorsichtig aus dem Laderaum. Dieses Gerät weiß alles von mir. Es kennt meine Gedanken, meine Fantasien, meine Träume, meine Liebe und meinen Hass. Und es kennt jene Geschichte. Die Geschichte, für die es kaum Raum gibt, außer in einem dunklen Verschlag, den nie jemand betritt. Wenn irgendjemand weiß, wer ich bin, dann dieser Drucker. Er war Zuhörer, ich Erzählerin. Oder? Wo ich ihn hier jetzt sehe, nach all der Zeit, weiß ich nicht mehr so genau, ob ich daran glaube. Ja, auf einmal scheint es mir eine Glaubensfrage geworden zu sein. Die Maschine ist einfach ein Gerät, fast genauso gewöhnlich wie die Drucker im Copyshop. Ich dachte die ganze Zeit, er sei anders. Ich dachte wirklich, er höre mir zu, er verstehe mich. Doch vielleicht habe ich mir das alles nur eingebildet. Wir tragen ihn in meine Wohnung. Ich stelle ihn auf den Tisch und stecke den Stecker in die Steckdose. Es scheint nichts in ihm zu bewirken. Früher dachte ich immer, in diesem Moment etwas ablesen zu können. Ich dachte, einen Funken Energie zu bemerken. Jetzt nicht. Aber da komme ich schon drüber hinweg. Es liegt sicher an mir. Natürlich hoffe ich heimlich, dass er noch funktioniert, dass er angeht, dass da noch etwas ist. Aber ich weiß auch, dass alles anders sein wird. Ich setze mich hin. Der Drucker steht vor mir auf dem Tisch. Der Straßenkehrer tritt hinzu. Ich lege meine Hände an das Gerät, halte es kurz fest und drücke dann auf den Knopf, auf der Suche nach dem Geist in meiner Maschine.